Wir wollen heute Jesaja 60 aufschlagen. Also wir weichen von der Regel ab und schlagen Jesaja 60 auf. Und wir wollen hier in Jesaja 60 die ersten 7 Verse lesen. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir, deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt und die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Eine Menge Kamele werden dich bedecken, Dromedare von Midian und Eva, sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Alle Schafe von Kedar werden sich zu dir versammeln, die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Sie werden als wohlgefälliges Opfer auf meinem Altar kommen und ich will das Haus meiner Herrlichkeit noch herrlicher machen. Soweit erstmal die Schriftlesung. Lass uns noch einmal zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir haben dein Wort gehört, wir hören es wieder und wieder. Du sagst, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir kommen zu dir, weil wir unfähig sind, recht mit deinem Wort umzugehen. Wir bitten dich, grabe uns Ohren, öffne sie uns für dein Wort, der du das Wollen und das Vollbringen schenkst zu deinem Wohlgefallen, wirke in uns die Antwort, die angemessen ist. Rede, dass wir hören. Segne uns jetzt im Nachdenken über dein Wort, gib uns Weisheit und Einsicht. Aber vor allem gib uns die Haltung des Herzens, nach der du Ausschau hältst. Gib uns Glauben, sodass wir unser Leben, unsere Entscheidungen auf das bauen, was du gesagt hast. Amen. Gerade wenn wir diese Lieder singen, die wir heute gesungen haben, dann merken wir, dass die Botschaft, die heute überall verbreitet ist und weswegen wir auch mal abweichen, die sozusagen präsent ist in unserer Gesellschaft, in unserer Familie und schon wochenlang präsent ist, dass diese Botschaft viel zu schade ist, reduziert zu werden auf einen Tag im Jahr. Ja, vielmehr, wir müssen uns selbst daran erinnern, wir müssten theoretisch Lied 100, ich nehme mal einfach das Beispiel von Lied 100, wir müssten Lied 100 einfach mehrmals im Jahr singen und uns erinnern, wofür Christus kam. Und nicht einfach denken, ach, das ist ja Weihnachten, das hat nichts damit zu tun. Doch, das hat sehr viel mit unserem Alltag zu tun. Das hat viel zu tun mit unserem Leben, wie wir in dieser Welt leben, was die Bestimmung unseres Lebens ist. Christus ist gekommen, er kam auf die Erde, das ist das Besondere. Er kam als Erlöser, er kam als Licht. Und genau das ist hier die Botschaft, mache dich auf und werde Licht. Und das Interessante ist ja, überall lieben wir dieses Bild. In der ganzen Welt liebt man diese Geschichten, diese Bilder. Die Krippe mit den Hirten und dem Kind in der Krippe. ist so etwas Besonderes, es beflügelt die Fantasie, wir finden es romantisch, wir bauen es nach, wir bauen es in unsere Häuser auf, in unsere Wohnzimmer, die Kirchen haben es aufgebaut. Die Weisen, die aus dem Morgenland kommen und die dort sozusagen einem Stern folgen und diesem Stern sozusagen dann den Blick von dem Stern verlieren und dann in den Palast von Herodes gehen und ihn dort nicht finden und die Schriftgelehrten sind da und sie finden ihn dort nicht, aber sie werden nach Bethlehem geschickt und sie kommen nur nach Bethlehem und finden das Kind dort und beten es an und bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke mit. Interessanterweise, Gold und Weihrauch werden auch hier angedeutet, als Gaben, die dargebracht werden, die nach dem Volk Gottes gebracht werden, die zum Volke Gottes gebracht werden, in dieser Verheißung, die 700 Jahre vorher ist. Dann haben wir die Geschichte von der Flucht. Das ist große Gefahr, aber Josef flieht nach Ägypten. Und er ist dort gerettet und das Kind ist gerettet. In gewisser Weise haben wir diese Geschichten romantisiert. Wir haben die schön gemacht und die ganze Welt liebt diese Geschichten so, wie ich sie ungefähr so, wie ich sie gerade erzählt habe. Und sie liebt die Dramatik darin und das Besondere darin. Aber schaut, was unser Text hier sagt. Unser Text sagt, mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Es ist also eine Aufforderung, dass du und ich, dass das Volk Gottes wach werden soll, Licht werden soll. Wir kommen darauf noch zurück, aber wir finden hier zwei Gründe angegeben. Also diese zwei Gründe sind ein Grund im Grunde genommen. Sie zeigen nur die zwei Seiten, aber wir finden hier zwei Denns. Denn, also mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Es gibt also diesen einen Grund, dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und dann den zweiten, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Der zweite Grund. Der erste Grund wird ausgeführt, wenn es hier heißt, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Also ist die Verheißung. Aber mittendrin das zweite, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Dein Licht kommt. Nun, es gibt viele, die haben also sozusagen theologische Konzepte und sie ordnen dann diese Verheißung in die theologischen Konzepte hinein. Und sie meinen, das dürfte man nicht anwenden auf irgendwie auf die Zeit Jesu, als er gekommen ist, auf die Krippe, auf die Geburt Jesu. Denn das würde erst sich erfüllen in der späteren Zeit, also im sogenannten tausendjährigen Reich. Aber wenn wir, diesen Leuten fehlt der Rückhalt der Autorität der Apostel und die Auslegung des Neuen Testamentes. Sie rühmen sich die Wahrheit, also dass sie rühmen sich wörtlicher die Bibel auszulegen und merken nicht, dass sie die Wörtlichkeit der Bibel der Apostel verlassen, denn die Gemeinde steht auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ja, es fehlen noch Aussagen. Es fehlen noch Teile der Verheißung. Sie stehen noch aus, erfüllt zu werden. Aber hat nicht Johannes genau das davon geredet? Hat nicht Lukas davon geschrieben, von dieser Herrlichkeit, die aufgegangen ist über Israel und über Jerusalem, als Christus kam? Was war denn das Besondere, als die Hirten plötzlich das Heer der himmlischen Heerscharen sahen? Herrlichkeit, riefen sie, Herrlichkeit! Ehre sei Gott in der Höhe. Der Sohn Gottes kommt auf die Erde. Das Licht ist erschienen. Es war die Botschaft der Herrlichkeit, die die Hirten in der Finsternis bekamen. Sie wurden plötzlich von übernatürlichem Licht erleuchtet. Das ist ja das Besondere. Und denkt nicht Johannes genau an diese Verheißungen, wenn er den Kontrast mit Licht und Finsternis in seinem ersten Kapitel so deutlich hervorhebt. Ich will das mal lesen, Johannes Kapitel 1. Wir vergessen oft, dass das diese Herrlichkeit ist, die dort offenbar wird. Wenn er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Und er redet von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, die zweite Person des dreieinigen Gottes. Und er sagt, schaut, wer er ist, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts entstanden, was entstanden ist. Dies ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dies ist der, durch den alles entstanden ist und der das Leben ist. Und der das Licht der Menschen ist. Und schaut Vers 5, und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Dieses Licht leuchtet in der Finsternis. Und wie gut ist sozusagen der Dienst von Johannes zusammengefasst mit Jesaja 60. Mache dich auf, dein Licht kommt. Und er zeigt, dass Johannes genau diesen Auftrag hatte. Volk, bereite dich, dein Licht kommt. Die Botschaft des Johannes war, von dem Licht zu zeugen. Er war nicht das Licht, sagt er. Vers 6, es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, das Licht ist gekommen, sagt er. Die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Menschen, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Aber er hat vorher gesagt, die meisten, die Finsternis liebte das Licht nicht. Aber das Licht ist aufgeleuchtet, sagt er. Es ist überaus herrlich, eine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Botschaft hier ist sehr deutlich, mache dich auf und werde Licht. Und diese Botschaft, diese Aufforderung, mache dich auf und werde Licht, begründet das zweite Denn. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Das Kind in der Krippe wurde in der Krippe geboren, weil Finsternis die Erde bedeckte. Krieg. Der römische Stiefel beherrschte das Land, die Geldgier, die Volkszählung, veranlasste die Volkszählung. Maria musste hochschwanger nach Bethlehem gehen. Sie fand keinen Raum. Und jetzt denk dir, du gehst, wir können das jetzt ein bisschen vorstellen, wenn wir ein Hotel suchen, eine Übernachtungsmöglichkeit, es ist kalt und regnerisch, wir frieren. Es ist nass und wir suchen ein Hotel und überall sagen sie, kein Platz, kein Platz, kein Platz, kein Platz, kein Platz. Ist das romantisch? Also wenn du da wärst, wäre das romantisch. Und schließlich ist die Zeit so weit, dass die Wehen drängen und da ist ein Stall, ich sage nur mal als Beispiel, da ist ein Stall und du gehst hinein und du findest dort nur eine Krippe für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Aber ist da Romantik? War da Romantik? Wer ähnliche Situationen erlebt hat, der weiß, wie hart diese Zeiten sind. Da kommen die Weisen aus dem Morgenland und sie kommen nach Jerusalem, sie kommen in den Palast und sie denken, dort muss der König sein. Und die haben keine Ahnung davon. Im Gegenteil, sie sind bestürzt, dass ein König geboren werden sollte. Die Schriftgelehrten, sie wissen, wo er geboren werden soll, aber sie kümmern sich nicht drum. Und Herodes ist so entsetzt über diese Botschaft. Und die Finsternis so groß in seinem Herzen und auf der Erde, dass er einen Kindermord befiehlt. Die Romantik dieses Tages ist, dass in vielen, vielen Häusern die kleinsten Kinder einfach hingerichtet werden, nur aus Geldgier, nur aus Machtgier, aus der Sicherung der eigenen Existenz und der eigenen Macht und der Auflehnung des Menschen gegen Gottes Plan. Klagen, jammern, weinen. Das bestimmte Bethlehem. Das blieb in Bethlehem in Erinnerung. Das wussten die Leute von Bethlehem von dieser Zeit, als die Herrlichkeit des Herrn über sie aufging. Und doch hier in dieser Botschaft kam die Herrlichkeit des Engels, die Herrlichkeit der Engel zu den Hirten und verkündete die große Freude. Aber trotzdem, wir sehen die Finsternis, das ist die Flucht nach Ägypten. Was bedeutet es für einen jemand, der frisch entbunden hat, nach Ägypten zu fliehen, vielleicht zu Fuß, vielleicht mit dem Esel? Wir kennen einfach das Bild, wir wissen es aber nicht, wie es praktisch war. Was für eine beschwerliche Reise war es und wie bedrängte die Furcht die Menschen und welche Gefahren lauerten auf dem Weg. Wir kennen doch die Geschichte in der Wüste und als Israel durch die Wüste ging, da finden wir nichts Romantisches dran. Den Weg muss aber der Sohn Gottes gehen. Und er muss ihn wieder zurückgehen. Und es wird uns nur ein bisschen erzählt, wie Josef Angst hat und wie Angst ihn bedrängt in dieser Zeit. Wofür hatte er Angst? Er hatte Angst, dass trotzdem das Gericht des Thrones von Jerusalem über sie kommt und sie daran leiden werden, dass sie sterben werden und so weiter. Ich musste da an Robinson Crusoe denken. Der sagte, ich habe gemerkt, dass die Angst vor den möglichen Gefahren mehr Qualen und mehr Leid und mehr Elend über mich brachte als die Gefahr selber. Das ist die Finsternis. Furcht, Tod und Elend beherrscht die Erde. Auch dieser Ausdruck hier von Jesaja steht nicht einfach so da, wenn wir Kapitel 59 anschauen. Da sagt er, Vers 1, ich will einfach nur ein paar Sachen herausgreifen, die hier so deutlich angesprochen werden. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Gott ist nicht mehr zugänglich. Sie beten, aber Gott hört nicht. Sünden haben sie von Gott getrennt. Das ist die Finsternis, von der er hier in Jesaja spricht. Und dann redet er weiter von genau der Finsternis, die wir bei der Geschichte von Herodes gehört haben. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Unrecht. Eure Lippen reden Lügen und eure Zunge richtet Verdrehungen. Keiner erhebt Klage mit Recht und keiner führt eine Rechtssache gemäß der Wahrheit. Man vertraut auf Nichtiges und redet Unwahres. Man geht mit Unheil schwanger und gebiert Frevel. Wer nicht sieht, dass diese Beschreibung eine Beschreibung unserer Zeit ist, der lebt in einer idealistischen Welt, in einer Blase. Genau das ist die Situation in Israel, in der die Verheißung kommt. Aber das war auch die Situation in Jerusalem, in Israel, als das Licht kam. Deswegen, ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung und mit dem, was ihr erzeugen, kann man sich nicht bedecken, denn ihre Werke sind Unheilswerke und Gewalttat ist in ihren Händen. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um unschuldiges Blut zu vergießen. Sie hegen schlimme Absichten, Verwüstung und Zerstörung bezeichnen ihre Bahn. Und wer nur ein bisschen im Moment die Politik und die Gesetzgebung verfolgt, der sieht, wie die Absichten dafür da sind, wie der Psalmist sagt, durch Gesetz Unrecht zu etablieren. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist kein Recht in ihren Spuren. Sie machen sich krumme Pfade. Keiner, der darauf geht, kennt den Frieden. Darum bleibt das Recht fern von uns und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir warten auf Licht und siehe da, Finsternis. Auf den hellen Tag, aber wir wandeln in der Dunkelheit. Wir tappen an der Wand wie die Blinden. Wir tappen, wie wenn wir keine Augen hätten. Wir straucheln am hellen Tag wie in der Dämmerung. Unter Gesunden sind wir wie die Toten. Hier kommt ein Bekenntnis. Denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir und unsere Sünden, Vers 12 war das jetzt, denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns, denn unsere Übertretungen sind vor uns und unsere Verschuldungen kennen wir, nämlich, dass wir treulos gegen den Herrn und ihn verleugnet, dass wir treulos waren gegen den Herrn und ihn verleugnet haben und von unserem Gott abgewichen sind, dass wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben, Lügenworte ersonnen und aus unserem Herzen hervorgebracht haben, so wurde das Recht verdrängt, die Gerechtigkeit zog sich zurück und die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Einsicht und die Treue wurde vermisst und wer vom Bösen wich, musste sich ausplündern lassen. Als der Herr dich sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und er war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Soweit. Seht ihr die Finsternis von Jesaja 59? Die Finsternis ist nicht nur da, dass die Gottlosigkeit überhand nimmt, sondern die Finsternis geht sogar so weit, dass es keinen Gerechten gibt, der so unter der Finsternis leidet, dass er zu Gott schreit und fleht und betet und sagt, oh Herr, gib uns Licht. Er sagt, ich fand keinen, der zu Gott schrie. Und Gott hat das Volk in Finsternis, der Finsternis für eine Weile übergeben. Und hier kommt der Aufruf in diese Finsternis, mache dich auf und werde Licht. Der Text in Jesaja macht sehr deutlich, dass die Finsternis sich nicht nur in dem Äußerlichen zeigte, sondern dass diese finsterliche Finsternis eine Finsternis des Herzens ist und seine Ursache im Herzen hat, in dem Herzen des Menschen, in der Bosheit des Menschen, in der Auflehnung gegen Gott. Und dass das, was wir unter Finsternis verstehen, und wir lieben diese Botschaft, das Licht kam in die Finsternis, Jesus kam als das Licht in eine finstere Welt, das ist etwas ganz Besonderes für Weihnachten, man hört es überall, man hört es von den ungläubigen Pfarrern, man hört es von den Andachten, überall hört man es. Aber die Frage, die es uns stellt, ist, brauche ich dieses Licht, weil es finster ist? Hier. Brauche ich dieses Licht, weil es Finsternis ist bei mir? Brauche ich diesen Erlöser? Ist er die Antwort auf meine Not? Ist er die Antwort auf meine Not? Schaut in der Bibel und zur Zeit Jesu wird etwas ganz, ganz deutlich, nämlich Jesus klagt die Pharisäer und Schriftgelehrten immer wieder an für die Finsternis, die in ihrem Herzen und in ihrem Leben war. Und dann kommt es zu einem Höhepunkt, wo er zu ihnen sagt, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Und das geht noch einen Schritt weiter und zeigt, dass die Finsternis einer Gesellschaft und eines Herzens dann am größten ist und der Betrug der Sünde und die Sklaverei unter der Herrschaft Satans dann am größten ist, wenn der Mensch meint, er braucht kein Licht, denn er hat das Licht. Wenn der Mensch meint, dieser Erlöser, der ist gut, die Geschichte ist gut, aber es ist keine Notwendigkeit bei mir und in meinem Leben und in meiner Situation. Seht, die Lüge, dass das Licht bei mir ist die Erkenntnis, ich sehe die Dinge richtig, ist eine der stärksten Fesseln der Finsternis, weil sie uns nicht nur das Falsche einredet, sondern uns auch blind macht. Und uns immun macht für die Antwort, die Gott gegeben hat. Die Wurzel der Finsternis oder diese Finsternis ist auch deswegen so schlimm. Und wir wissen, dass es genau die Zeit, die Geschichte Jesu betrifft und all das, was zur Zeit Jesu kam, zur Zeit Jesu da war. Man glaubt an Jesus. Man will einen Erlöser. Man will, dass der Messias kommt. Und selbst die Jünger sagten, ja, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und sie sagten, wir glauben an dich. Aber sie haben kein Verständnis dafür, keine Einsicht darüber, als Jesus gleich darauf sagt, also nachdem Petrus gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt Jesus, ja, aber ich gehe nach Jerusalem und ich werde dort von den Ältesten und Schriftgelehrten an die Heiden übergeben werden und die werden mich kreuzigen und töten. Nee, bloß nicht. Bloß nicht. Jesus, was redest du da? Das darf nicht sein, sagt Petrus. Finsternis. Und das haben wir bis heute. Nicht nur haben wir die Zunahme dieser Sünden und die Maßlosigkeit der Überhebung gegen Gott und die Frechheit zu behaupten, wir wären unabhängig von Gott und wir sehen die Katastrophen und wir sagen, nein, aber Gott, mit Gott hat das nichts zu tun, mit unseren Sünden schon gar nichts, wir helfen uns selbst. Selbst die, die fromm sind, die religiös sind, selbst der Petrus, der bekannte, dass er der Christus ist, sah nicht die Notwendigkeit eines Erlösers, der ans Kreuz geht, der für diese Finsternis leidet, der für diese Finsternis die Strafe Gottes auf sich nahm, der für diese Finsternis die Herrlichkeit des Himmels verließ, um genau in dieses Elend dieser Welt zu kommen und dieses Elend nicht nur zu erleben, sondern auch noch zu durchleben und für dieses Elend die Strafe und den Zorn Gottes zu tragen. Das ist, worin das Licht auf die Erde gekommen ist. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und wir merken, hier zeigt sich die Dringlichkeit dieser Botschaft. Die Dringlichkeit dieser Botschaft wird erst dann deutlich, wenn ich merke, dass Gott in der Gabe dieses Lichtes, in dem Christus, eine Antwort gab, nicht auf eine kosmetische Behebung aller Ungerechtigkeiten dieser Erde, sondern auf die Wurzel der Finsternis und des Bösen. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Diese Welt ist eine Welt, wo Finsternis herrscht. Paulus sagt, der Gott dieser Welt hat die Sinne der Menschen verblendet, dass sie die Herrlichkeit des Christus nicht sehen können. Gott muss sprechen, es werde Licht. Nun wollen wir einen Schritt weitergehen und fragen und die Dringlichkeit von diesem Ruf sehen. Nämlich, wir sahen, es gibt zwei Gründe, Gott, das Licht kommt. Der zweite Grund ist, die Finsternis, die Finsternis ist so groß, aber in diese Finsternis kommt das Licht hinein, der Herr Jesus Christus. Vielleicht muss ich hier noch etwas hinzufügen. Johannes schreibt in seinem Evangelium, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit vom eingeborenen Vater voller Gnade und Wahrheit. Paulus greift das Thema auch nochmal auf und zeigt auch nochmal einfach genau, worum es da geht im 2. Korinther Kapitel 4. Zweite Korinther 4, erst lese ich nochmal den Vers, den ich gerade zitiert habe, über die Verblendung der Menschen. Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Wer also... lehnt das Evangelium ab. Er sagt, die bei denen das Evangelium, die Herrlichkeit des Evangeliums nicht sehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Nun, hier sind wir einen Schritt weiter. Unser Johannes redet von dem Licht, das in die Welt gekommen ist. Aber der Herr Jesus gab seinen Jüngern die Botschaft, den Auftrag, dieses Evangelium überall zu verkündigen, dass Gott Mensch wurde, dass der eingeborene Sohn Gottes Fleisch wurde. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es war die Herrlichkeit des Handelns Gottes in dem Leben dieser Erde. Und Paulus sagt, das ist unser Auftrag, wir reden davon, das verkündigen wir. Und so wie Christus, die Herrlichkeit Christi, von den meisten nicht gesehen wurde, so ist es in der Botschaft dieser Herrlichkeit, die meisten sehen sie nicht, sie hören es nicht, sie können es nicht sehen. Warum? Weil der Gott dieser Weltzeit, gemeint ist der Satan, ihre Sünde verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Hier kommt, sagt er, das Ebenbild Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und was sagen die Menschen? Nichts Besonderes. Brauche ich nicht. Übrigens, das ist die Haltung oder das ist die Beschreibung von Jesaja in Jesaja 53. Wenn er die Frage stellt, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und an wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden, dann macht er genau das Gleiche. Er sagt, er war wie ein Wurzelspross im dürren Erdreich. Er sagt, Jesus ist für die meisten Menschen so wie eine kleine Pflanze, die sich im Wüstensand durchbricht nach dem Regen. Du schaust sie an und sagst, die stirbt eh. Wertlos. Wird eh nichts. Das ist die Finsternis dieser Welt, die die Herrlichkeit Gottes nicht sieht. Aber ich will hier im Text noch etwas weitergehen, in 2. Korinther 4, denn schaut, was Paulus dann sagt. Er sagt, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Er sagt, wir sehen aber Christus überaus herrlich. Dies ist der Herr des Himmels und der Erde. Und schaut, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Wodurch? Genau durch den Ruf, mache dich auf, werde Licht, damit wir erleuchtet werden mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er sagt, wir sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Hier sind wir wieder bei Jesaja 53. Da heißt es, er hatte keine Gestalt und keine Schönheit. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er war verachtet, von den Menschen verworfen, geschlagen. Er war so hässlich, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg, so steht es da. Und dann bricht das Licht in ihrem Herzen auf und sie sagen, jedoch unsere Sünden, er hat sie getragen. Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jetzt überleg doch mal, du bist in Jerusalem zu der Zeit, als Jesus kam. Du hast nicht die romantische Geschichte von Weihnachten, sondern da ist ein Kind geboren. Es kommt nach Jerusalem, um die Opfer zu bringen. Da sind nur zwei alte Leute, die sagen, das ist Herrlichkeit. Alle anderen sagen das nichts. Brauchen wir nicht. Und er kommt und predigt in der ganzen Gegend von Israel und heilt und tut die Wunder. Und die meisten sagen, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, natürlich brauchen wir ihn. Wir brauchen ihn, dass er unsere Kranken heilt. Wir brauchen ihn, dass er unsere Dämonen austreibt. Wir brauchen ihn, dass er die Toten lebendig macht. Ja, dafür brauchen wir ihn. Und vielleicht brauchen wir ihn auch, wenn er uns von den Römern befreit. Aber wir brauchen ihn nicht, um uns von unseren Sünden zu retten. Und daher verwerfen sie ihn. Aber die, die es sehen, die sehen, dass er die absolute Antwort ist, die angemessene Antwort, die göttliche Antwort mit göttlicher Präzision, genau auf die Finsternis, dass er herrlich ist, überaus herrlich. Und wir schauen ihn am Kreuz an und die meisten sagen am Kreuz, er stirbt da als Märtyrer und wir haben es auch wieder etwas romantisiert, weil er sozusagen als Held, als Märtyrer stirbt. Und wir kennen das aus den Bildern, aus den Filmen. Aber stell dir vor, du wärst da, wo Tausende gekreuzigt würden und du siehst einen mehr, der da als Verbrecher hängt, der irgendwas verbrochen hat, der sich mit Rom angelegt hat oder aus sonstigen Gründen da hängt. Er blutet, er ringt nach Atem. Du siehst einen Sterbenden, einen, der gefoltert wurde. Du siehst ein Angesicht, das gespuckt wurde. Ist da etwas Schönes? Der Glaube sieht Herrlichkeit. Der Glaube sieht Herrlichkeit. Wir haben also gesehen, es ist ein Befehl. Mache dich auf, werde Licht. Wir haben gesehen, wir haben den Grund gesehen, warum dieser Befehl gegeben ist. Mache dich auf und werde Licht. Ich möchte jetzt noch zum Schluss ein paar Gründe geben über die Dringlichkeit dieses Rufes. Die Dringlichkeit dieses Rufes. Er sagt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Der Herr erscheint. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich habe überlegt, wie ich die Dringlichkeit dieses Rufes deutlich mache. Die Dringlichkeit dieses Rufes ist, sehen wir dann, wenn wir eine angemessene Sichtweise von der Finsternis haben und von der Bedürftigkeit und von der Notwendigkeit dieses Erlösers, den Gott gesandt hat, nämlich dass Gott selbst Mensch wird und Fleisch wird und dieses Elend auf sich nimmt und am Kreuz sterben muss, um dann auferweckt zu werden und in Gottes Herrlichkeit wieder zurückzugehen. Nun, worin zeigt sich die Dringlichkeit dieses Rufes? Oder wie können wir das, die Dringlichkeit verstehen? Und diese Dringlichkeit, die ich heute gebe, ist wirklich nur so fokussiert auf einen Bereich. Nehmen wir einen Spiegel. Ein Spiegel ist dafür da, um uns die Dringlichkeit unserer Wäsche zu zeigen. Also die Dringlichkeit zu zeigen, dass wir uns waschen müssen oder dass wir Dinge behandeln müssen. Der Spiegel ist ein wunderbares Hilfsmittel, das Menschen erfunden haben, um nicht im Selbstbetrug durch die Welt zu gehen und zu lächeln, während die Soße im Gesicht verschmiert ist. Es hilft. Diesen Spiegel gab Gott durch sein Gesetz. Das Gesetz Gottes zeigt dem Menschen die Verderbtheit, die Finsternis in ihm. Und wenn er das Gesetz richtig liest und das Gesetz versteht, wenn er die Bedeutung und die Tragweite des Gesetzes sieht, dann sieht er, Finsternis herrscht überall und Finsternis herrscht bis ins Tiefste meines Herzens. Ich brauche Gottes Licht. Ich brauche Gottes Licht. Jesus macht es in der Bergpredigt, wenn er das Gesetz auslegt. Er zeigt, dass die Quelle all dieser Finsternis tief verborgen ist im Herzen des Menschen seit dem Sündenfall. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Unzucht, Unreinheit, Unmoral. Und all das, was wir an Finsternis hier auf der Erde sehen, ist eine Folge dieser Herzenssache. Was macht der Mensch aber? Er schreit über das Unrecht, das er irgendwo sieht, das Unrecht, das er erfährt, aber er schreit nicht unter seiner eigenen Finsternis, er schreit nicht unter seinen eigenen Sünden, er sieht nicht die Kraft der Sünde, die Lust der Sünde und das Verderben, das er anrichtet durch seine Zunge, durch sein Denken, durch sein Handeln und so weiter. Und schaut, Gott in seiner Barmherzigkeit gab uns nicht nur den Spiegel des Wortes Gottes, des Gesetzes, sondern Gott in seiner Barmherzigkeit gab uns ein Licht, das weit herrlicher ist als das Gesetz, das noch viel heller leuchtete. Und ich möchte das mal so uns vor Augen stellen, es ist wie ein Spiegel, in den wir hineinschauen. Und du schaust in den Spiegel hinein und siehst nicht dich selbst, sondern deine Herrlichkeit und Schönheit, die du haben würdest, wenn Sünde dich nicht ruiniert hätte. Als Mann schaust du in den Spiegel und siehst Adam. Als Frau schaust du in den Spiegel und siehst Eva. Aber dann denken wir oft zu sehr wie der Michelangelo, ne? Der so den David da machte, den perfekten Menschen, wie wir sagen. Nein, du siehst mehr. Du siehst die Charakterzüge Adams. Du siehst die Charakterzüge Evas. Und im Lichte dieses Spiegels erkennst du auf einmal, wie hässlich du geworden bist. Dieser Adam, der zweite Adam, ist Christus. Gott in seiner Herrlichkeit lässt das Licht aufleuchten, indem Jesus auf die Erde kommt und das vollkommene Ebenbild Gottes, wozu Adam geschaffen ist, dich anschaut. Du kannst es auf den Straßen sehen, du kannst es reagieren sehen, du kannst es handeln sehen, du kannst es lieben sehen, du kannst ihn lieben sehen, du kannst ihn vergeben sehen, du kannst ihm Gutes tun sehen. Er bringt das ganze Licht Gottes auf die Erde und zwar nicht nur wie das Gesetz im Alten Testament, das einfach die Forderung Gottes aufstellt, sondern in einer vollkommenen Barmherzigkeit, in Güte, in Liebe, in Sanftmut, in einer Selbstverleugnung, die alles übertrifft, was es je auf der Erde gab. Und mit einer Liebe, die so tief ist, dass wir hineinschauen und das Ausmaß nicht begreifen können. Das ist der Spiegel, den Gott durch Jesus Christus auf die Erde sendet. Und dort kannst du ihn anschauen. Und schau Jesu Bild, die Herrlichkeit Gottes, dass er allein bereit war, auf diese finstere Erde zu kommen und in dieser finsteren Erde Mensch zu werden und das Leid der Finsternis auf sich zu nehmen und das Elend und die Ungerechtigkeit zu ertragen und die Arroganz zu ertragen und die Verachtung zu ertragen. Mit einer Sanftmut, die alles übertrifft, mit einer Güte, mit einer Freundlichkeit, zeigt die Herrlichkeit Gottes. Und sie zeigt, wie finster es in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Gewohnheiten geworden ist. Sie zeigt, wie töricht alle unsere Entschuldigungen sind, unsere Selbstverteidigungen, unser Leid unter das Unrecht, das wir erfahren, unsere Rechtfertigung für Zorn und Hass, unsere Offenheit für die Verführungen Satans und all diese Sünden, unsere Entschlossenheit, Gott zu missbrauchen zur Verteidigung unserer Qualitäten, um uns zu bestätigen, um uns zu erheben, um uns groß zu machen und all diese Dinge. Es deckt diese ganze Finsternis auf. Aber genau das ist das Licht, das uns zeigt, wie dringend, wie groß der Erlöser ist. Und so schauen wir in diesen Spiegel hinein und sehen nicht nur uns selbst im Lichte dieses Angesichts, sondern hier kommt eine Botschaft des Lichtes und der Hoffnung, weil er nicht gekommen ist, um uns nur diese Finsternis zu zeigen, sondern weil er gekommen ist. Mit der Botschaft Gottes, ich bring dich zurück. Ich bring dich zurück. Ich mach dich wieder zu Adam. Ich stelle das Bildnis wieder her. Ich heile dich. Ich gebe dir die Charakterzüge zurück. Aber zuvor muss ich dein Unrecht tragen, deine Schuld auf mich nehmen. Gott muss deine Sünde an mir bestrafen. Mache dich auf und werde Licht. komm zu meinem Urteil. Bring dein Denken wieder in Übereinstimmung mit meinem Denken. Lass Sünde wieder Sünde sein. Lass das, was in Gottes Augen Finsternis ist, wieder Finsternis sein. Lass das, was der Sündenfall mit all den Folgen in das Leben der Menschen gebracht hat, wieder hässlich sein in deinen Augen. Lass es wieder verworfen sein, verächtlich sein. Komm, sieh deine eigene Finsternis und deine Schuld und bekenne sie. Komm zu mir, befiehl dich mir an. Gib deine Seele in meine Hand. Übergib dich selbst mir. Ich mache dich, ich bringe dich zurück. Zurück zu Gottes Herrlichkeit. Und schaut, das ist, wovon dieser Text auch spricht. Er spricht nicht nur von dem Licht, das gekommen ist in Christus, sondern er spricht auch von der Vollendung aller Dinge. Er spricht davon, dass er die ganze Erde zurückführt. Aber mit der klaren Botschaft, mache dich auf und werde Licht. Sieh Jesus an. Sieh seine Erniedrigung, sieh seine Herrlichkeit und sieh seinen Tod, seinen stellvertretenden Tod. An ihm bestrafte Gott alle Übertretungen seiner Kinder. An ihm richtete Gott, zeigte Gott seinen Zorn über die Sünde. An ihm vollzog Gott das ganze Gericht über all diese Gottlosigkeit und Auflehnung. Herrlichkeit Gottes. Gnade und Wahrheit kommen beides zusammen. Du schaust in den Spiegel, du siehst Jesus. Es verurteilt dich, ja. Aber er sagt dir, übergib mir dein Herz. Gib mir deine Seele. Ich räume auf. Ich helfe dir. Ich stelle das Adam, ich stelle das Bild wieder her. Ich schaffe in dir etwas Neues. Und darum ist es das Licht, das gekommen ist. Das Licht, um uns zu erleuchten. Und dieses Licht fordert dich auf. Mache dich auf. Werde Licht. Er kam in sein Eigentum. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Die Botschaft Jesu, die Botschaft des Johannes waren gleich. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Diese Botschaft sagt dir, kehr um, hör auf, dich zu rechtfertigen. Hör auf, dich schön zu machen. Hör auf, dich zu schminken. Sieh die Wahrheit im Spiegel Gottes. Sieh die Wahrheit in Jesus. Und suche den, den Gott gegeben hat, um dich zu retten. Und seht ihr, die Verleugnung der Finsternis ist der Grund, warum wir Jesus nicht wollen. Und die Verleugnung der Finsternis ist der Grund, warum wir so schnell einen anderen Jesus akzeptieren, als den, den Gott gesandt hat, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Darum wollen viele einen Jesus, der sie von ihren Krankheiten heilt. Sie wollen einen Jesus, der ihnen hilft in Schwierigkeiten, der ihr Recht verteidigt. Aber sie wollen nicht einen Jesus, der sie sanftmütig macht, der sie lehrt, sich selbst zu verleugnen, der sie demütig macht, der sie voller Liebe macht, der sie lehrt, Unrecht zu ertragen, der alle Charakterzüge seines Meisters in sie hineinbringt, der alle seine Charakterzüge in sie hineinbringt, bis sie endlich da sind, wo sie hinwollen. Nämlich, dass sie die Herrlichkeit des Sohnes Gottes widerspiegeln. Dafür kam er. Dafür kam das Licht in der Finsternis. Und schaut, er scheut sich nicht vor der Finsternis in dir. Er kennt sie schon. Das, was du siehst, ist nur oberflächlich. Er weiß alles. Und er kam dennoch, um sein Heil zu offenbaren, um seine Erlösung groß zu machen. Und schaut, wie herrlich ist diese Botschaft. Da, wo die Sünde am meisten ruiniert hat, wird seine Herrlichkeit umso größer. Warum? Weil er selbst den ruiniertesten Charakter zurückbringt, dass er Gottes Herrlichkeit trägt und die Schönheit Jesu widerspiegelt. damit seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit seiner Gnade, überaus groß wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn er kommt, wenn er kommt. Ich habe vergessen, wer das Zitat gebracht hat. Es war ungefähr so: Christus könnte 1000-mal geboren werden, wenn er nicht in deinem Herzen geboren wäre. So würdest du auf ewig verloren gehen. Gottes Ruf kommt hier mit Gewalt. Er sagt, mache dich auf. Werde Licht. Verwirfst du diesen Ruf, gehst du verloren. Die Geschichte von Weihnachten ist keine gute Geschichte für dich, wenn du den verwirfst, den Gott für deine Seele gab. Wer das Licht verwirft, hat eine größere Sünde als der, der das Licht nie hatte. Darum ist die Botschaft dringlich. Darum ist es dringlich, dass du dieser Botschaft hörst. Und er gebietet dir, mache dich auf und werde Licht. Nicht, weil du es alles kannst, sondern weil in seinem eigenen Ruf die Kraft liegt. Höre, er gibt dir die Kraft. Höre, er gibt dir das Ohr. Höre, er macht Tote lebendig. Höre, er sagt dem Aussätzigen, werde rein. Und alles geschieht, wie er das gesagt hat. Dieser Ruf ist ein Ruf der Hoffnung, weil er mit Gottes Kraft kommt. Und darum verwirf ihn nicht. Auch als Kind Gottes kannst du vieles, vieles daraus lernen. Ist nicht dieser Tod, ist nicht diese Erniedrigung, ist nicht diese Erlösung, ist nicht dieses Opfer, das Gott gegeben hat, ein dringlicher Ruf, Gottes Ziel wieder zu deinem Ziel zu machen, Gottes Ideal wieder zu deinem Ideal? Ist es nicht, bringt es dich nicht zurück zu sagen, Herr, du kamst in eine finstere Welt, warum gehe ich zurück, um mich von der Finsternis befriedigen zu lassen? Warum verharmlose ich sie? Warum mache ich sie wieder als etwas Begehrenswertes, Schönes? Nein, Herr, ich will dein Licht. Ich will zurück zu dir. Sünde soll wieder Sünde sein. Die Finsternis will ich wieder als Finsternis betrachten. Und ich will der sein, den du im Alten Testament bei Jesaja nicht gefunden hast. Der in den Riss tritt. Der Fürbitte tut. Der für das Evangelium betet und wieder hinausgeht, um dieses Evangelium zu verkündigen. Weihnachten fordert uns Christen heraus. Das Werk Gottes in Jesus fordert dich heraus. Komm neu zurück zum Herrn. Komm neu, sei du wieder Licht. Lass durch dich die Welt erleuchtet werden. Wie denn? Indem du seine Charakterzüge trägst. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Lass uns zusammen beten. O Herr, darum befehlen wir uns dir an und unsere Seelen dir an und bitten dich, dass du selbst in uns wirkst, was vor dir wohlgefällig ist, wie du verheißen hast. Darum bitten wir dich, mache doch Christus vor unseren Augen überaus herrlich. Gib, dass die, die noch verloren sind, das Licht deines Evangeliums sehen. Und gib, dass für uns deine Kinder die Herrlichkeit deiner Erniedrigung, deines Todes, deines stellvertretenden Opfers wieder alle Bereiche unseres Alltags durchdringt. Damit du unsere Freude bist, unser Begehren. Und dass wir auf dich warten, dem, der kommt. Herr, du kommst. Ja, du kommst bald. Wir danken dir, dass wir dieses Licht, das vollkommene Licht, nochmal erwarten dürfen. Wir danken dir, dass du alles Licht machst und dass du jede Finsternis niederwirfst, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Herr, wir danken dir, dass du mit jeder Verderbtheit unseres Herzens fertig geworden bist auf Golgatha. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. So komm und wirke in unserer Mitte zu deiner Ehre. Amen.